Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Am Mittwochabend in einem gut zweistündigen Gespräch haben Joe Biden und Wladimir Putin sich gestern über viele Dinge, aber vor allen Dingen auch über die Kriegsgefahr in der Ukraine unterhalten. Und wenn man es etwas flapsig trotz des ernsten Themas formulieren will, kann man sagen, sie haben beide klar gemacht, wo ihre roten Linien liegen. Die liegen auch beide in der Ukraine, bloß vielleicht nicht unbedingt an der gleichen Stelle. Also geeinigt hat man sich nicht. Man hat sich regelrecht freundlich bedroht gestern bei diesem Gespräch. Und das ist natürlich eine große Enttäuschung, vor allen Dingen für die Menschen in der Ukraine, die natürlich viele zumindest davon gespannt auf den Ausgang dieses virtuellen Gipfeltreffens gewartet haben. Wir reden deshalb jetzt mit Marcel Rötig. Er ist der Landesvertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Ukraine und in Moldau mit Büro in Kiew. Schönen guten Morgen, Herr Rötig.
Guten Morgen.
Hat man in der Ukraine wirklich gehofft, dass mehr herauskommt bei diesem Gespräch gestern?
Ich glaube, alle waren sich überwiegend einig, dass man allzu viel nicht erwarten kann. Allein deshalb, weil in der Vergangenheit das letzte Gipfeltreffen von Putin und Joe Biden im Juni. Damals war ja die Entspannung, die Lage, die wir jetzt haben, war ja im Frühjahr schon mal ähnlich. Zwei Spannungen. Jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir im Frühjahr schon mal gewesen sind, wenn nicht sogar schlimmer. Und dass Russland tatsächlich Zusagen macht, davon ist eigentlich hier niemand wirklich ausgegangen. Es ist einfach auch nicht vorstellbar, dass Russland in einer solchen Situation zu großen Schritten bereit wäre, jetzt zurückzurudern.
Herr Rötig?
Ja?
Wir haben ein bisschen Leitungsprobleme. Jetzt, Sie sind mal in dem Moment, wo ich mich beschweren will, kommen Sie zurück, sind wieder da. Wir versuchen es nochmal, sonst müssen wir notfalls nochmal anrufen, aber vielleicht mit der nächsten Frage. Aber es war sehr unkonkret gestern, das wissen wir inzwischen alle. Aber der amerikanische Präsident hat ja ganz klar gesagt, sollte es eine russische Invasion in die Ukraine geben, werde man nicht nur mit nicht-militärischen Maßnahmen, unter anderem einen Ausschluss aus dem internationalen Finanzsystem reagieren, sondern auch mit militärischer Unterstützung für die Ukraine. Sind das jetzt eher gute Nachrichten aus ukrainischer Sicht oder eher nicht? Weil das könnte ja auch zu der Eskalation beitragen, diese Drohung.
Na, es ist erstmal die gute Nachricht für die Ukraine, dass man überhaupt miteinander gesprochen hat. Zusagen hat es jetzt erstmal konkret keine gegeben. Und es ist eine gute Nachricht für die Ukraine, dass sowohl die USA als auch die Verbündeten in Europa sich jetzt eben ganz eng abstimmen und koordinieren. Und dass eben auch die Abstimmung nicht über die Ukraine hinweg stattfindet, sondern dass auch der mit einbezogen wird und vor allem, dass jetzt nach dem Gespräch nochmal auf der Ebene der Berater, auf Ebene der Außenminister eben weitergesprochen wird. Also der Kanal ist einmal geschaffen. Ob es konkrete Zusagen gegeben hat, wissen wir nicht. Das wird eben die nächste Zeit zeigen, aber es ist jetzt schon mal ein gewisser Schritt, den man gegangen ist.
Eine Zusage, die der russische Präsident möchte, ist ja quasi gar nicht möglich. Wladimir Putin betont ja immer, er möchte eine schriftliche Garantie, dass die Ukraine niemals ein Teil der NATO wird. Aber soweit ich mich erinnere, steht das Vorhaben, Teil der NATO zu werden, sogar in der ukrainischen Verfassung. Also wie könnte denn da ein Kompromiss aussehen?
Das ist, glaube ich, nicht möglich. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Kreml das weiß, dass es schlichtweg nicht möglich ist, über einen völkerrechtsgemäßen Vertrag die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für immer auszuschließen. Man ist sich ja auch bewusst, dass innerhalb der NATO hier keine Einstimmigkeit herrscht, was diese Frage angeht. Es ist ja Wunsch der Ukraine, ja, es steht in der ukrainischen Verfassung. Diesen Wunsch muss man zur Kenntnis nehmen. Was die NATO damit macht, ist erstmal eine ganz andere Frage. Ich glaube, es geht eher vielmehr um Dinge, die unterhalb dieser NATO-Mitgliedschaft stattfinden. Das bedeutet Waffenlieferungen an die Ukraine, das bedeutet die militärische Ausbildung für die Ukraine, was ja auch dazu führt, dass die Ukrainer militärisch durchaus selbstbewusst auftreten im Vergleich zu früheren Zeiten. Man hat in diesem Jahr erstmals bewaffnete Drohnen zur Abwehr eines Angriffs der sogenannten Separatisten eingesetzt. Man hat aus den USA gelieferte Javelin-Panzerabwehrraketen offensichtlich erstmals eingesetzt, obwohl es eine Absprache mit den USA zunächst gab, dass diese nicht im Donbass eingesetzt werden. Und ich glaube, eher das sind Dinge, die bei Moskau auf gewisse Bedenken stoßen.
Viele sagen ja, wenn es jetzt heißt, dieses Gespräch und andere Initiativen sollen einen Krieg verhindern, viele sagen ja nicht ganz zu Unrecht, naja, was heißt verhindern? Den Krieg gibt es ja seit Jahren an der ukrainischen Ostgrenze zu Russland. Das ist ja für Menschen in Kiew und erst recht vielleicht in Lemberg und weiter im Westen des Landes relativ weit weg. Diese Vorstellung, dass es wirklich eine Invasion geben könnte, dass es wirklich einen russischen Einmarsch in die gesamte Ukraine geben könnte, spürt man das auch bei Ihnen? Also herrscht da jetzt wirklich eine größere Beunruhigung, Angst als zuvor?
Tatsächlich nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Hauptstadt eines Landes, was in einem seit mehreren Jahren andauernden Krieg sich befindet, und jetzt die Berichte lese von dem Truppenaufmarsch an mehreren Stellen der ukrainisch-russischen Grenze, dafür ist die Reaktion der Menschen in der Ukraine doch recht, wenn man so will, abgekühlt oder vielleicht sogar entspannt. Entspannt ist ein Paradox in dem Fall, weil man ist diesen Druck der letzten Jahre gewohnt. Wir erinnern uns an die Situation in der Straße von Kertsch. Damals sah es mal ganz, ganz eng aus, auch mit der Frage der Einführung des Kriegsrechts in der Ukraine. Die Frage stellt sich zurzeit nicht. Es gibt auch keine Generalmobilmachung und auch keine Debatte darüber, was eigentlich im Falle einer groß angelegten Invasion ja der Fall sein müsste. Vielleicht, weil man sich auch im Laufe der Jahre an die Situation gewöhnt hat. Wir befinden uns ja faktisch in einem anhaltenden hybriden Krieg und allein dieser massive Truppenaufmarsch ist ja schon ein kriegerischer Akt in einem Teil eines hybriden Krieges.
Es könnte sich auch etwas ändern, was die deutsche Unterstützung für die Ukraine angeht. Robert Habeck von den Grünen hat gestern noch einmal wiederholt, was er auch schon zuvor gesagt hat, dass er gar nicht versteht, warum Deutschland und auch andere EU-Länder nicht wenigstens mehr Verteidigungswaffen der Ukraine liefern können, damit die zwar niemanden angreifen, aber sich stärker gegen die russische Aggression wehren können. Wie steht man in Kiew eigentlich zur EU? Also auch was das angeht, fühlt man sich da alleingelassen oder hat man da noch Hoffnung?
Man hat sicherlich Hoffnung, dass nicht die EU als Ganze sich militärisch engagiert, wobei es die Überlegung gibt, dass die EU eben über eine militärische Beratermission sich in der Ukraine mehr verstärkt einbringt. Das wäre auch tatsächlich ein Novum, etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Was Waffenlieferungen angeht, denke ich mal, achtet man sehr auf Einzelstaaten, ne? Also Großbritannien, die Türkei, nicht unbedingt die EU, die baltischen Staaten, Polen in kleinerem Maße. Ich glaube, von Deutschland erwartet man da nicht so viel, weil man auch die restriktive deutsche Rüstungspolitik schlichtweg kennt, jenseits der Position der Grünen.
Marcel Rüttig, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Rüttig.
Herzlichen Dank.